mit Judith Heidkamp.
Sie ruft das Profil von 4A151289 in der Datenbank auf. Soweit sie das beurteilen kann, sieht alles unauffällig aus. Das Feld für sonstige Anmerkungen ist leer. Eileen tippt, wächst auffällig schnell in das Feld und löscht den Eintrag sofort wieder. Es ist immer klüger, unter dem Radar zu fliegen. Vielleicht gilt das auch für Pflanzen.
Vieles weiß ich ja dann auch wirklich gar nicht. Also ich meine, ich habe wirklich viel dazu gelernt von den Romanen, muss man sagen. Biologie oder Botanik bin ich auf jeden Fall jetzt deutlich fitter. Aber also in der Zukunftsforschung zum Beispiel geht man ja eigentlich auch immer davon aus, dass man über 20 Jahre hinaus eigentlich überhaupt keine guten Prognosen machen kann. Und ich habe halt meine Prognosen nur so gut gemacht, wie ich konnte. Weil da kann man dann ja vielleicht auch weiterdenken.
In dieser Ausgabe von Buchgefühl gehen wir ungefähr 20 Jahre nach vorne in die Zukunft. In die Zukunft von Phytopia Plus, in der Pflanzen ein zentrales Material geworden sind. Zara Zerbe, geboren 1989, hat diesen Roman geschrieben. Es ist ihr erster Roman und von progressiven Speichertechniken bis hin zu Gesprächen von Pflanzen unter sich kommt alles darin vor. Zerbe, 1989 geboren, ist Mitherausgeberin des Literaturmagazins Der Schnipsel, Veranstalter einer Lesebühne in Kiel und privat hat sie auch einen grünen Daumen. Wir haben zuerst über diese Zukunft gesprochen, die sie sich in ihrem Buch ausgedacht hat.
Etwas unkomfortabler als jetzt. Wir leben da in einer Gegenwart, in der man schon Auswirkungen vom Klimawandel auf jeden Fall deutlich spürt, also zum Beispiel Temperaturveränderungen, aber auch damit einhergehende Ernteausfälle, damit halt Lieferengpässe in Supermärkten und es gibt halt auch eine schlechte städtische Wohnungsbaupolitik und ich würde sagen, es ist ungemütlich.
Gilt das für alle? Müssen alle sich einschränken?
Nee, natürlich nicht. Es ist eigentlich so, wie es ja heutzutage auch schon ist. Wer finanziell besser aufgestellt ist, muss sich weniger einschränken. Und Menschen, bei denen das halt nicht so ist, müssen halt leider mit mehr Einbußen rechnen.
Das heißt, die Chancen, die man im Leben hat, die hängen auch in dieser Zukunft davon ab, aus welchem Milieu man kommt.
Ja.
Wo verorten Sie denn da Ihre Hauptfigur Eileen? In welchen Verhältnissen lebt die?
Ja, die gehört natürlich nicht zu den Gutverdienern, sondern sie lebt erstmal auf der falschen Seite der Elbe, also südlich der Elbe. Das Ganze ist ja in Hamburg angesiedelt und sie ist selber Arbeiterkind, hat selber auch nur in Anführungszeichen einen Aushilfsjob, weil es halt finanziell fürs Studium nicht gereicht hat und schlägt sich halt damit plus noch ein paar Nebengeschäften durch. Gesamtzusammenfassung, es könnte besser sein.
Und klar, Hinweis ist ja schon im Titel enthalten, Phytopia Plus heißt der Titel, Pflanzen. Pflanzen sind erstmal ein besonderer Luxus in dieser Zukunft. Warum eigentlich?
Ja, durch die Auswirkungen des Klimawandels wächst natürlich alles nicht einfach so. Also man ist da schon irgendwie sehr auf Gewächshäuser und andere Tricks angewiesen. Und dementsprechend gibt es auch eine gewisse Verknappung von Zierpflanzen. Und da floriert natürlich auch der Schwarzmarkthandel. Ein bisschen.
Das heißt, die sind ein Luxusgut und Eileen, die nicht so viel Geld hat, eigentlich darf sie gar keine haben.
Nee, genau. Eigentlich steht nämlich in ihrem Arbeitsvertrag mit der Drosera AG, das ist ein Biotech-Konzern, der die Pflanzen verkauft, auf denen man sich speichern lassen kann. Und dementsprechend stehen die halt auch da in den Gewächshäusern und die hat eine Klausel in ihrem Arbeitsvertrag, dass sie keine Zuhausezimmerpflanzen haben darf, damit sie keine Schädlinge einschleppt.
Sich speichern lassen auf Pflanzen. Es geht um eine besondere Technologie im Buch und in dieser Fabrik, in der Eileen arbeitet. Wie sieht die aus?
Es gibt die Technologie, das Verfahren, der Marketingname ist Phytopia Plus, daher kommt dann natürlich auch der Romantitel und in dessen Rahmen kann man sein Gehirn bzw. sein Bewusstsein digitalisieren lassen und dann auf der DNA von Pflanzen speichern lassen. Das ist sozusagen eine Methode, dass man sein mentales Erbe über seinen Tod hinaus bewahren und eigentlich relativ energieeffizient speichern kann.
Wenn die Drosera AG das im Buch selbst erklärt, dann klingt das folgendermaßen.
Für die Heterozie wird ihr Bewusstsein in einen Datensatz umgewandelt und an die Histone der Trägerpflanze angedockt. Wir haben dafür einen speziellen Biochip entwickelt. Der wird in ihrem Neokortex, also in der Hirnrinde, implantiert. Nach ihrem Tod setzen wir diesen Biochip in das Scheitelmeristem einer Pflanze ihrer Wahl ein. Das ist der Gewebeteil von Pflanzen, an dem Zellteilung und damit das Wachstum stattfindet. Vorher legen wir selbstverständlich ein Backup ihres Datensatzes auf einem unserer Server an, obwohl die Datensicherheit auf unseren Pflanzenspeichern im Fall eines Blackouts deutlich höher ist als in einem anorganischen Datacenter. Aber eine doppelte Absicherung hat ja noch niemandem geschadet.
So eine Art von Unsterblichkeit, oder? So eine Teilunsterblichkeit jedenfalls.
Ja, Teilunsterblichkeit, weil Pflanzen können natürlich auch eingehen, außer sie unterstehen der sehr guten Pflege meiner Protagonistin. Sobald man an jemanden gerät, der nicht so einen grünen Daumen hat, hat man natürlich Pech gehabt.
In der Tat, klar, Pflanzen als Speichermedium erstmal sympathisch, haben Vor-, haben aber auch Nachteile.
Genau, Nachteile natürlich, wie gesagt, man kann einfach zu wenig gießen. Es gibt aber natürlich auch immer noch den Faktor Schädlinge, der in der Buchgegenwart durch ein paar Mutationen verschlimmert ist. Und ja, es ist natürlich auch einfach eine sehr teure Angelegenheit. Von daher ist es auch so ein bisschen so eine Pseudolösung für, wie kann man als Menschheit überleben.
Man weiß nicht, was die Inflation bis dahin bringt, aber sehr teuer heißt 350.000 Euro einmal speichern.
Genau, für Mitarbeiter nur die Hälfte.
Gibt es solche Forschungsansätze wirklich?
Ja, doch, unterschiedliche auf jeden Fall. Also genau das Verfahren habe ich jetzt zumindest durch Google noch nicht gefunden, aber es gab auf jeden Fall schon erfolgreiche Versuche, dass Leute so ein kleines Hello World Script auf einer Pflanze gespeichert haben, davon einen Spross gezogen haben und das Programm dann halt genauso, wie sie es draufgespielt haben, auch wieder auslesen konnten. Was ja jetzt zum Beispiel auch gerade durch die Medien gegangen ist, ist der Fall von Tech-Unternehmer, der tödlich erkrankt ist und eine KI von sich selber erstellen lassen hat, die dann für seine Angehörigen halt ihn im Prinzip speichern soll, was natürlich auch relativ teuer ist. Also ich habe da selber mal geguckt, auf der Seite von dem Konzern, der das anbietet, stehen keine Preise, nur auf Anfrage. Die habe ich mir gespart. Ja, genau. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Sachen. Oder sogenanntes Mind-Uploading ist auf jeden Fall auch ein transhumanistisches Verfahren, wo Leute sich zumindest theoretisch mit auseinandersetzen. Praktisch ist es eigentlich wenig aussichtsreich. Eigentlich hatte ich die Idee halt, weil eine Freundin von mir immer gesagt hat, dass sie gerne nach ihrem Tod digitalisiert und auf einem USB-Stick gespeichert werden würde. Ich fand es eine interessante Idee. Das produziert ja eigentlich auch wieder relativ viele Ausschlüsse, weil das ist dann eine Form von Vermächtnis, Schrägstrich, Unsterblichkeit, die man sich natürlich auch nur ab einem gewissen Einkommen leisten kann. Wir müssen uns ja im Prinzip auch eine Überlebensstrategie theoretisch überlegen als Menschheit. Also man könnte natürlich auch einfach effektive Klimawandelpolitik machen. Aber über irgendwas muss ich ja auch Bücher schreiben.
Aileens Arbeitsleben wird von einer KI kommandiert, die heißt Bella.
Ja.
Und versteht aber vieles nicht. So wie menschliche Chefs, Chefinnen auch nicht immer alles verstehen. Ich habe mich ja gefragt, warum nehmen Aileen und ihre Kollegen und Kolleginnen Bellas Tyrannei so klaglos hin? Die könnten ja auch eine Revolution machen.
Ja, das könnten sie natürlich, aber Aileens Arbeitsleben ist ja auch sehr stark von Vereinzelungserfahrungen geprägt. Also so für eine Revolution muss man sich ja schon auch organisieren und dafür muss man einfach mehr Menschen sein und sich auch austauschen. Dadurch, dass sie halt irgendwie die KI das ja auch alles so ein bisschen steuert, man sollte sich schon echte Menschen als Projektmanagement gönnen.
Was missfällt Ihnen am meisten an der Zukunft, die Sie sich ausgedacht haben?
Oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ehrlich gesagt, was mir halt immer sehr missfällt, ist halt so die Haltung, dass man halt irgendwie für viele Probleme, die man jetzt vielleicht angehen könnte durch ein paar Maßnahmen, dass immer so gesagt wird, so ja, naja, wir können ja auch mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann eine technische Lösung und man muss aber auch eigentlich gesellschaftliche Lösungen finden. Und wenn man das halt nicht macht, dann landet man halt bei weirden technischen Verfahren, die wenigen Menschen nützen und viele halt zurücklassen.
Habt ihr das gespürt? Ja. Wie fühlt ihr euch? Schwer zu sagen. Irgendwie hybrid vielleicht. Ich werde die Produktion von Sauerstoff so lange einstellen, bis ich herausgefunden habe, was passiert ist. Ach komm, ein Hauch von Kohlenstoffdioxid und deine Chloroplasten drehen frei. Wir kennen dich doch. Aber irgendetwas haben die doch gerade mit uns angestellt. Vielleicht doch keine Photosynthese mehr für heute. Ja. Ja. Normalerweise würden wir einfach drumherum wachsen. Oder in eine andere Richtung. Je nachdem, wo die Sonne gerade steht. Ja, genau. Ist euch mal aufgefallen, dass die Sonne hier immer scheint? Psst. Könnt ihr bitte alle einfach mal leise sein?
Ich lerne gerade etwas Neues.
Was denn?
Weiß ich noch nicht genau. Ich muss mich konzentrieren.
Können Pflanzen miteinander sprechen? Für Zara Zerbe in Phytopia Plus keine Frage. Mehrfach sind solche Pflanzendialoge in den Text eingestreut. Hauptfigur ist und bleibt aber Eileen, wie schon gehört. Und um Eileen geht es jetzt auch. Um über die Runden zu kommen, hat sie nicht nur den schlecht bezahlten Aushilfsjob bei der Drosera AG, sondern sie betreibt auch noch einen privaten Tauschhandel. Denn frische Lebensmittel sind für jemand wie sie schwer zu bekommen. Die Schauspielerin Kristin Alia Hunold liest aus Zara Zerbes Roman. Die Regie führte Irene Schuck.
Hallo, hast du noch Stecklinge von der Calathea? Und wenn ja, was möchtest du dafür? Wäre interessiert. Viele Grüße, Maria. Hallo, Maria. Ich habe noch 3 Stück. Möchtest du die alle haben? Wenn du zufällig an frisches Obst oder Gemüse kommst, können wir gerne einfach tauschen. Viele Grüße, Eileen. Hallo, Eileen. Das sollte kein Problem sein. Hast du bestimmte Präferenzen? Ich bin allergisch gegen Ananas. Sonst bin ich für alles offen. Wunderbar. Ich schaue einfach, was gut aussieht und bringe es mit. Soll ich die Stecklinge bei dir abholen? Nicht nötig. Eileen lässt sich Marias Standort bei Pidgin anzeigen. Dann öffnet sie Bot or Not und gibt dort den Link zu Marias Profil ein. Zu 99,8% eine reale Person. Gut, das hätte sie an dem Schattenwurf auf Marias Profilbild erkennen können, aber sicher ist sicher. Sie kennt genug Menschen, die bei ihren Pidgin-Geschäften auf die Bots der Gewerbepolizei hereingefallen sind, die bei Tauschhandel mit Lebensmitteln keinen Spaß verstehen. Ich bin heute eh in der Gegend, also können wir uns am Tor in der Erika-Straße treffen. 19 Uhr? Abgemacht. Bis später. Eileen biegt genau in dem Moment um die Ecke zur Erika-Straße, als eine mittelblonde Frau mit schulterlangen Haaren das massive Eisentor zur Siedlung dahinter mit einem Transponder öffnet und dem Wachpersonal freundlich zunickt. Aus der braunen Papiertüte, die sie in ihrer linken Hand trägt, ragt gut sichtbar eine Stange Lauch. Die Frau bleibt einige Meter neben dem Tor stehen und schaut sich suchend um. Maria, ganz eindeutig. Eileen drosselt den Laufschritt, in den sie immer fällt, wenn sie aus der S-Bahn steigt. Wer einen S-Bahnhof nicht in Windeseile verlassen will, macht sich verdächtig. Und Eileen fühlt sich mit den Stecklingen im Rucksack verdächtig genug. Ich hoffe, das ist okay so. Maria hält Eileen zur Begrüßung die Papiertüte unter die Nase. Kartoffeln, Äpfel, eine Gurke, ein paar Tomaten, die Stange Lauch und sogar eine Orange. Verhältnismäßig viel Tauschgut für 3 mickrige Stecklinge, die noch nicht ausreichend bewurzelt sind, doch das sagt Eileen nicht. Sie zieht den kleinen Geschenkkarton, in dem sie die Stecklinge verpackt hat, aus dem Rucksack. Das wird unauffällig genug aussehen, denkt sie. Es könnte ja gut sein, dass Maria gerade Geburtstag hatte und dass sie nur einer Freundin mit ein paar Organics aushilft. Wer auch immer die Bilder der Überwachungskameras rund um den Zaun auswertet, wird mit den andauernden Lieferengpässen vertraut sein. Ich würde sie noch 2 oder 3 Tage ins Wasser stellen. Zumindest hofft Eileen, dass sie damit richtig liegt. Die mögen außerdem kein direktes Sonnenlicht und keine Mittagshitze, aber hell sollten sie stehen. Maria nickt aufmerksam. Sie hat das frischeste Gesicht, in das Eileen seit langem geblickt hat. Kaum Augenringe. Nur ein paar Lachfältchen, rosige Wangen, als hätte sie gerade einen langen Spaziergang in der lauen Frühlingsluft hinter sich, die hier tatsächlich nach Frühling duftet. Vielleicht ist es aber auch nur Marias Parfüm. »Die bekommen einen tollen Platz in der Loggia«, sagt Maria. »Ja, da steht meine auch.« Alle PflanzensammlerInnen aus der Nordstadt scheinen eine geräumige, verglaste Loggia zu haben und Eileen tut bei ihren Tauschgeschäften gern so, als wäre sie eine von ihnen. Ich war eh eine Freundin im Hansequartier besuchen. Die hat keine Loggia, aber riesige Fenster nach Süden raus. Die hat einen richtigen Urwald im Wohnzimmer. Naja, der Laden bei uns im Quartier hat nicht genug Tomaten bestellt. Aber voll lieb, dass du mir da aushelfen kannst. Ich will heute unbedingt noch Bruschetta machen. Eileen kann es sich genau vorstellen. Ganz beiläufig eine Fluse vom Fibroid-Pulli schnipsen, den Nexolino-Clip gerade rücken und zurück in die eigene, eingezäunte Welt. Dem Pförtner freundlich grüßen und die übrige Stadt draußen lassen.
mit dem Fahrstuhl in die helle Maisonette-Wohnung, die Einkäufe in den Kühlschrank räumen, die Pflanzen in der Loggia gießen und sich dann zurücklehnen. Oder was man dort so macht. Sie bedankt sich bei der Nordstädterin, die nicht einmal kurz in die Geschenkverpackung lugt und versucht noch einen Blick ins Innere des Quartiers zu erhaschen, bevor Maria wieder hinter dem Gittertor verschwindet. Auf dem Gehweg spiegelt sich grünes Licht. Es könnte die Leuchtreklame einer Organic All-Stars-Filiale sein. Die muss ich mir warm halten, denkt Eileen. Welche Pflanzen könnten Menschen, die Calathea-Stecklinge gegen Obst tauschen, als nächstes interessieren? Die skeptischen Blicke des Pförtners, die gerade vom beiläufigen Herumschweifen zur beflissenen Ausführung seines Jobs übergehen, erinnern sie daran, weiterzuziehen. Also zurück zum S-Bahnhof. Als das Eingangstor außer Sichtweite ist, verstaut sie ihre Ausbeute vorsichtig im Rucksack. Der Lauch ist zu lang. Sie muss die oberen Blätter etwas umbiegen, damit sie den Reißverschluss zuziehen kann. Am Gleis ist nicht mehr viel los. Ein paar Menschen in Arbeitskleidung schauen mit müden Augen auf die Leuchtanzeige. Zwei Männer unterhalten sich mit gedämpften Stimmen. Eine Frau mit Sorgenfalten auf der Stirn kramt in den Taschen ihres Parkas. Niemand von ihnen sieht so aus, als würde er oder sie hinter einem der großen Metalltore um die Ecke wohnen. Eileen ist froh, dass sie die verflixte Lauchstange noch im Rucksack verstecken konnte. Sie wäre hier ungern mit frischen Lebensmitteln im Gepäck aufgefallen. Schließlich ist sie ja eine von ihnen. Die Frau mit dem Parker wohnt vielleicht sogar bei ihr um die Ecke. In der S-Bahn sitzen sie sich gegenüber und vermeiden Blickkontakt. Vielleicht arbeitet die Frau in dem Organic All-Stars, den Eileen aus der Ferne hat schimmern sehen. Oder sie putzt die Fenster in den Wohnungen der Menschen, die dort einkaufen gehen können. Diese Wohnungen müssen eine Menge Fensterfläche haben. So viele Pflanzen, wie deren BewohnerInnen dort anscheinend unterbringen können. Bestimmt gedeihen in solchen Wohnungen sogar Anthurien. Neben Orchideen die einzige Pflanze, an der Eileen immer wieder scheitert. Als Eileen das alte Hansebaumarktschild aus der Elbe ragen sieht, steht sie langsam auf und bewegt sich in Richtung Ausgang. Ihre Füße tragen sie wie automatisch durch die Unterführung, vorbei an dem leerstehenden Shoppingcenter, das ihr den Weg in ihre Wohnung weist. Bevor sie in den Hauseingang einbiegt, schaut sie noch einmal über ihre Schulter. Sie könnte schwören, dass sie gerade Licht in den L-Passagen gesehen hat. Bitte, wer würde denn glauben, dass wir kein Eigenleben führen? Das ist ja fast eine Beleidigung.
Nur weil wir keine Füße haben.
Oder Rollen.
Aber ihr könnt doch unsere Wurzeln wachsen sehen. Das soll keine Fortbewegung sein?
Und wenn wir uns der Sonne hinterherdrehen, ist das nicht mehr und nicht weniger als eine ungemein graziöse Pirouette in genau dem Tempo, das uns die Erde vorgibt?
Glaubt uns, wir fühlen alles, was ihr sagt.
Eure Ideen sind nicht immer schlecht.
Manche sind sogar ganz gut.
Also, was heißt Ideen? Gut gemeinte Vorschläge. Wir schauen einfach, wie das für uns passt.
Wo die Wurzeln entlang wachsen können und wie das mit dem Licht ist.
Ihr wisst schon, für die elegante Drehung. Eileen hält ihr rechtes Handgelenk unter das Lesegerät und wartet darauf, dass es ihre Ankunftszeit am Arbeitsplatz registriert. Es dauert ewig, bis das Display anzeigt, dass sie die üblichen 2 Minuten zu spät ist. Je später man ankommt, desto länger braucht das Gerät, um die Zeiten zu laden, glaubt sie. Und KollegInnen, mit denen sie darüber gesprochen hat, haben dieses Phänomen ebenfalls beobachtet. Eine Manipulation der Konzernleitung. Doch solange sie niemand persönlich abmahnt, wird sie ihre Routine nicht ändern. Außerdem ist sie nicht die Letzte, die heute zum Dienst erscheint. Auf dem Dashboard leuchtet Joes Avatar noch rot, was erklärt, warum er eben nicht in ihrer S-Bahn saß. Er steckt normalerweise eine Station nach ihr ein. Manchmal sitzen sie im selben Waggon und plaudern, wenn der Platz neben ihr noch frei ist. Spätestens beim Aussteigen laufen sie sich über den Weg. Vielleicht hat er heute verschlafen. Im Pausenraum ist niemand mehr, den sie mit auf ihren Kontrollgang nehmen könnte. Also schaut sie auf ihrem Linkpad nach, welche Aufgaben heute anstehen, nimmt einen Scanner von der Ladestation und macht sich auf den Weg zu Gewächshaus 4. Für 7:45 fühlt es sich etwas zu warm an, was das Thermometer jedoch nicht bestätigt. Die Luftfeuchtigkeit könnte ein Problem werden. Eileen wird allerdings zunächst einmal die Mittagshitze abwarten, bis sie umreguliert. In Gewächshaus 3 sind erst kürzlich Schimmelsporen entdeckt und die beiden zuständigen Aushilfen fristlos gekündigt worden. Ob die Pflanzen darin tatsächlich Schaden genommen haben, hat Eileen nie erfahren. Nur, dass dort ein ehemaliger Finanzminister gespeichert ist. Wirklich? So ein Aufruhr wegen eines Finanzministers? Sie wird sich hier allerdings nicht vor die Tür setzen lassen, also behandelt sie die Pflanzen im Gewächshaus so sorgsam wie ihre eigenen. Ohne Joe ist niemand hier, der sie zu unnötiger Eile antreibt. Sie schlendert von einem Pflanzkübel zum nächsten, befühlt die Erde, klickt auf den Bewässerungsknopf, wo es notwendig ist, scannt die Pflanzen, begutachtet neue Triebe, wenn welche da sind. Die meisten Pflänzchen im ersten Gang sind noch schüchtern, was daran liegen kann, dass es erst März ist. Obwohl der Gewächshausplan vorsieht, die jahreszeitlich bedingten Schwankungen so gering wie möglich zu halten, kann er die innere Uhr der Pflanzen nicht vollends austricksen. Ab Mitte oder Ende April werden sie austreiben, das weiß Eileen. Das einzige Gewächs in dieser Reihe, das seit seinem Einzug eine ganze Menge neuer Blätter bekommen hat, ist 4A151289. Der Zierpfeffer mit der gespeicherten Philosophieprofessorin. Seit sie das letzte Mal genauer hingeschaut hat, ist in einer Blattachse eine weitere Knospe aufgegangen. Vielleicht muss sie sogar früher umgetopft werden als die anderen Pflanzen, wenn sie in ihrem aktuellen Tempo weiter wächst. Die Begonie im Nachbartopf, die sich der Chefredakteur für sein Bewusstsein ausgesucht hat, kann da noch nicht mithalten. Woran das wohl liegen mag? Das Licht ist hier absolut gleichmäßig und die Erde fühlt sich in allen Töpfen exakt gleich an. Sie ruft das Profil von 4A151289 in der Datenbank auf. Soweit sie das beurteilen kann, sieht alles unauffällig aus. Das Feld für sonstige Anmerkungen ist leer. Eileen tippt, wächst auffällig schnell in das Feld und löscht den Eintrag sofort wieder. Es ist immer klüger, unter dem Radar zu fliegen. Vielleicht gilt das auch für Pflanzen. Sie beschließt, es erst einmal dabei zu belassen und widmet sich den übrigen Gängen. Gewächshaus 4, Gänge A bis F. Wurzeldichte scannen und anschließende Anweisungen zum Umtopfen beachten. Eileen reibt sich aufgeregt die Hände, als das Ticket auf ihrem Linkpad erscheint. 4A151289 überragt zwar immer noch alle Pflanzen in der näheren Umgebung, ist jedoch nicht mehr ganz allein an der Spitze. Auch ein Philodendron, der Eileen bislang kaum aufgefallen ist, klettert eifrig um seine Rankhilfe herum und zeigt hier und da dunkelrote Blattspitzen. Ihr ist wieder keine Kollegin als helfende Hand zugeteilt, worüber sie sich längst nicht mehr wundert. Dass man für bestimmte Arbeiten durchaus zwei Personen brauchen kann, scheint Bella niemand einprogrammiert zu haben. Nichtsdestotrotz ist Eileen froh, nicht die ganze Zeit mit Ivo oder Leandro verbringen zu müssen. Sie hört deren Stimmen noch durch den Flur schallen. Offenbar gibt es Beratungsbedarf. Bella ist in ihren Arbeitsanweisungen nicht immer deutlich zu verstehen. »Habt ihr gar keinen Meister im Betrieb?« hatte ihr Großvater einmal gefragt und war entsetzt, als Eileen ihm daraufhin von Bella erzählte. »Woher soll denn ein Computer wissen, wie es Pflanzen geht? Man braucht ein intaktes Herz, um sich richtig um sie kümmern zu können.« Die Pflanze aus dem zu kleinen Topf befreien, die alte Erde vorsichtig aus dem Wurzelwerk entfernen, frisches Bodensubstrat in den neuen Topf, eine Kuhle in der Größe des Wurzelballens vorbereiten, die Pflanze einsetzen, mit Substrat abdichten, den Sensor im Topf aktivieren, behutsames Angießen. Manchmal wünscht sich Eileen, sie könnte sich selbst umtopfen, ihren Körper vom gegenwärtigen Schmutz und Ungemach befreien und sich in ein neues Gefäß setzen, in dem sie ungestört in frischer, unverdorbener Erde wachsen kann. Solange ihr das nicht vergönnt ist, hat sich Pflanzen umtopfen als gute Ersatzbefriedigung bewährt. Bei jeder einzelnen Pflanze nutzt sie die Chance, sich das Wurzelwerk ganz genau anzuschauen. Schließlich holt sie die Pflanzen nicht alle Tage aus der Erde, erst recht nicht die Speicherpflanzen. Auf den ersten Blick zeigen sie keine Besonderheiten. Sie verankern sich offenbar mit denselben Werkzeugen im Boden und holen sich von dort Wasser und Nährstoffe wie jede gewöhnliche Pflanze. Eileen denkt an Zeitrafferaufnahmen von Wurzeln, die sich durch das Erdreich bohren wie eine filigrane, außerirdische Lebensform auf Entdeckungsreise. Wenn sie das Wurzelwachstum ihrer Pflanzen aufzeichnen und in dieser Form speichern könnte, sie würde es tun. Der Wurzelballen von 4A151289 sieht aus wie aus dem Lehrbuch. Etwas anderes hätte Eileen auch kaum erwartet. Beflissen zupft sie Erdklumpen aus den Wurzelhaaren und versucht, der Pflanze so wenige wie möglich auszureißen. Als sie den Wurzelstamm freigelegt hat, entdeckt sie, dass sich dort ein Seitentrieb gebildet hat, an dessen Spitze bereits ein Blatt sitzt. Winzig klein und noch ziemlich fest zusammengerollt. Sie kann sich nicht daran erinnern, diesen Spross bei einer ihrer Kontrollen entdeckt zu haben. Offenkundig war er eben noch dabei, sich durch das Substrat zu wühlen und wäre in den nächsten 2 oder 3 Tagen an der Oberfläche aufgetaucht. Unter der Erde war der Trieb in etwa so lang wie ihr kleiner Finger. Wahrscheinlich noch zu kurz, um einen Steckling daraus zu ziehen, vermutet Eileen. Als sie genauer hinschaut, kann sie erkennen, dass dem Trieb bereits eigene Wurzelhaare wachsen. Es wäre so leicht, ihn einfach abzuknipsen. Irgendwo in ihrer Arbeitskleidung verschwinden zu lassen und zu Hause zum Bewurzeln in ein Glas Wasser zu stellen. Unauffälliger wird sie vielleicht nie mehr an ein Stück dieser Pflanze kommen.
»Hey, Eileen!«
Eine Stimme reißt sie aus ihren Gedanken. Leandro steht vor ihr. Eine Buntnessel in der einen Hand und einen mächtigen Pflanztopf unter seinem freien Arm. Ivo steht ein paar Meter weiter hinter ihm und starrt etwas genervt ins Leere.
»Können wir die Pflanzen nicht direkt in ganz große Töpfe setzen? Würde uns eine Menge Arbeit ersparen.«
»Auf gar keinen Fall«, entgegnet Eileen etwas vehementer als gewollt und hofft, nicht so ertappt zu wirken, wie sie sich fühlt.
»Da bildet sich Staunässe im Topf, wenn die Wurzeln nicht unten ankommen.«
»Hä, wie das denn?«
»Hab ich dir doch gesagt«, kommentiert Ivo genervt, »dass ich das Wasser nur unten im Topf sammeln würde.«
»Aber wachsen die Wurzeln nicht irgendwann in die Richtung?« fragt Leandro verwirrt.
»Ja, aber das dauert zu lange und bis dahin bildet sich Staunässe und wenn du Pech hast, gibt es Schimmel und Wurzelfäule gratis«,
erklärt Eileen, obwohl sie sich nicht sicher ist, ob das stimmt.
»Der Topf da ist jedenfalls zu groß für diese Pflanze.«
»Okay, Boss«,
sagt Leandro und trollt sich wieder zurück zu seiner Arbeit. Ivo dreht sich im Gehen noch einmal zu Eileen um und zuckt theatralisch ratlos mit den Achseln. Als die 2 außer Sichtweite sind, wendet sie sich wieder 4A151289 und dem mysteriösen Seitentrieb zu. Bella kennt zwar alle Biodaten dieser Pflanze, doch kann sie unmöglich wissen, wo sich überall neue Triebe bilden. Eileen kann sich nicht erinnern, ob sie von der Drosera AG je über ein Kameraüberwachungssystem in Kenntnis gesetzt wurde. Bei ihrer Einarbeitung wurde ihr verboten, Pflanzenteile aus den Gewächshäusern mitzunehmen. Kontrolliert wurde das allerdings noch nie. Vielleicht ist es das Risiko wert. Und hat die Botanikerin in der Radiosendung eben nicht sogar dazu geraten, Stecklinge von besonderen Pflanzen als Backup zu ziehen? Sie denkt an Leandro mit dem viel zu großen Topf unter dem Arm. Parasiten sind hier definitiv nicht die einzige Gefahr. So unauffällig wie möglich schaut sie sich noch einmal um, entfernt ganz vorsichtig den Seitentrieb vom Wurzelstamm und lässt ihn in ihrer Brusttasche verschwinden.
Deutschland in 20 Jahren, wer weiß. Phytopia Plus heißt der dystopische Debütroman von Zara Zerbe. Hier im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Christine Alia Hunold las Ausschnitte aus diesem Buch. Die Regie führte Irene Schuck. Technik Lorenz Kersten. Der Roman ist erschienen im Verbrecher Verlag, mit dessen freundlicher Genehmigung wir die Lesung hier zur Verfügung stellen dürfen. Klar ist ja, dass Eileens Pflanzentauschhandel mit dem Abzweigen von Drosera-Pflanzen irgendwann kollidieren wird. Und genau das passiert natürlich auch. Man sollte aber keinen Krimi-Plot erwarten. Vieles bleibt am Ende offen in diesem Debütroman, kann kippen, kann auch noch etwas weiter funktionieren. Eigentlich so wie heute. Das Podcast-Team dankt. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.
Hat sie das bei euch auch gemacht?
Was genau? Neuer Topf, neue Erde, aber zum Dank ein Stück von mir mitgenommen?
Hat sie nicht.
Doch, hat sie.
Also bei uns nicht.
Ich glaube, sie ist entwurzelt.
Wie der Seitentrieb, den sie mitgenommen hat?
Nein, der hatte schon ein paar eigene Wurzeln. Ganz zarte jedenfalls.
Und sie?
Sie ist geografisch betrachtet immer am selben Ort geblieben, aber geistig entwurzelt. verbannt und dann, als sei sie nur geduldet, hier als Arbeitstier wieder aufgenommen worden. Was bedeutet das? Das weiß ich selbst nicht. Ich habe nur auf einmal an diesen Satz gedacht.